Rainer, du sagst, die Dentallaborbranche steht vor der größten Veränderung ihrer Geschichte. Ist das nicht ein bisschen dramatisch?
Der eine sieht es vielleicht dramatisch und der andere sagt, ey, das ist geil. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Und ich kann das verstehen, wenn das einer dramatisch sieht, weil es ja auch dramatisch wird für den, der es dramatisch sieht. Wenn einer sagt, hey, das wird geil, wir haben so viele Möglichkeiten, dann wird das für den geil, weil er sehr viele Möglichkeiten sieht. Und deswegen, wenn ich dramatisch sage, möchte ich natürlich gerne die ein bisschen wachrütteln, sag ich mal, oder so ein bisschen anstupsen oder so das Bewusstsein geben. Hey, das könnte Drama werden, wenn du es weiter dramatisch siehst. Ändere mal deinen Blickwinkel. Das ist so die Intention dahinter, wenn ich dieses Wort benutze. Das habe ich vielleicht ab und zu mal benutzt. Ja, das stimmt. Dann meine ich das wirklich so, dass man sich bewusst macht, dass da was passiert. Denn diese Veränderungen, die in den nächsten, sagen wir mal, 4 Jahren auf uns zukommen, das sind ja Veränderungen, so eine große Veränderung haben wir in den letzten wirklich 40 Jahren nicht mehr erlebt. Und wir sehen es in Amerika, wir sehen es in Schweden, die sind schon da, wo wir in 4 Jahren wahrscheinlich sind.
Was funktioniert denn konkret nicht mehr, das 40 Jahre lang getragen hat?
Oh ja, da gibt es eine Menge. Also wenn man jetzt die letzten 40 Jahre sieht, ist natürlich ein großer Zeitraum. Und in der Zahntechnik war es ja immer so, dass die Labore ziemlich eingebettet waren in ein komfortables System und getragen von Krankenkassen, von Zuschüssen, einer damals gesicherten BEL. Die Preisliste war klar als Höchstpreisliste. Und man hat halt nie gelernt, großartig zu kalkulieren. Musste man ja nicht, weil man hatte die Preisliste. Und das war okay, man hatte seine Kunden, die haben regelmäßig geschickt, weil das ja gar nicht so möglich war, irgendwo einen Datensatz irgendwo hinzuschicken, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht. Und natürlich haben wir viele Veränderungen. Die größte Veränderung, die wir damals hatten, war 2005, die Einführung des Festzuschusssystems. Kann man auch wieder sagen, war das dramatisch? Ja, für einige. Ich hatte damals mein Labor auch, da war erstmal ein Umsatzeinbruch, und was sich dann aber auch schnell wieder stabilisiert hat. Und jetzt musste man kalkulieren, jetzt gab es BEB-Preise. Und Zahnärzte haben damals zu mir gesagt, oh, Herr Erich, ich kann jetzt ja nicht mehr irgendwie eine Teleskope machen, die mehr als 3 Teleskope hat, das wird dann zu teuer. Also war unheimlich viel Bullshit-Mindset im Kopf, was echt auch anstrengend war für mich als Unternehmer. Wo ich dachte, nein, du kannst das trotzdem, müssen das nur eben jetzt berechnen. Es wird jetzt halt, ja, es wird halt eben auch mal privater für den Patienten, auch für den Kassenpatienten. So, das haben wir auch alles geschafft, und dann kam die Digitalisierung. Und die Digitalisierung, das war ja auch für viele ein großer Schritt. Und wenn ich Labore am Telefon hatte, die sagten, Anna, ich bin schon voll digital aufgestellt, dann meinten die, der eine meinte, naja, er hat vielleicht schon mal irgendwie einen Scanner, und der andere hatte schon richtig Maschinen und alles Mögliche. Digital aufgestellt sagt er nicht digital aufgestellt, sondern wie digital aufgestellt. Aber jetzt, sag ich mal, heute in 2026 ist ja jedes Labor digital aufgestellt und auch schon gut aufgestellt. Die Digitalisierung hat sich sozusagen ja etabliert. Also es ist normal geworden. Und auch diese Schwelle haben viele auch gewuppt und gemeistert. Der eine hat ein bisschen länger gebraucht. Das ist ja auch normal. Und ich hatte neulich einmal einen auch am Telefon. Und der sagte, nee, digital mache ich nichts, analog ist besser. Okay, aber das ist wirklich selten, okay? Das ist wirklich selten.
Erst kam die Digitalisierung, jetzt kommt KI. Warum ist das für ein Labor diesmal die größere Welle?
Ja, die künstliche Intelligenz, die zieht jetzt richtig ein. Also wenn einer sagt, ja, die KI, die kommt ja noch. Nein, wir sind schon voll drin. Und es gibt ja in vielen Rechnungsprogrammen, in ExoCut oder wo auch immer, ist ja schon KI drin. Und trotzdem ist es für ein Labor auch wichtig, KI wirklich auch außerhalb der zahntechnischen KI, die in diesen Softwaren drin ist, sondern auch sich selbst wirklich damit zu beschäftigen. Also ich habe das auch getan in meinem hohen Alter, weil ich einfach Spaß dran habe, weil ich neugierig bin. Und die KI spart bei mir 3 Mitarbeiter. Das sind 70.000, 80.000 Euro im Jahr. Und ich zahle für die KI-Module vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Aber ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Denn die KI an sich setzt ja keine Arbeitsplätze oder rationalisiert Arbeitsplätze weg, sondern nur diejenigen, die sich damit auskennen. Das heißt, wenn man sich mit KI auskennt, sich damit beschäftigt, dann dann schafft man für sich einen Freiraum. Ja, ich habe auch Arbeitsplätze sozusagen wegrationalisiert dadurch, aber das ist halt die Zeit. Soll ich jetzt irgendwie aus Mitleid irgendwie sagen, ich mache das nicht und stelle mir sowas an? Es geht ja damit viel schneller, es wird besser. Ich kann das tun, wann ich will. Ich habe gern, es geht, ist unfassbar. Okay? Und das dürfen und müssen Labore auch tun, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ganz wichtig und das erzeugt natürlich nochmal eine größere Welle als das, was wir bisher hatten. Damals vor 40 Jahren, da war mal eine Veränderung, vielleicht neues Wachs oder mal eine neue Keramik von den drei, die wir hatten. Ja, das ist jetzt so viel anders und diese Veränderung geht ja so rasant schnell, da kommt der Mensch an sich auch gar nicht immer so schnell mit, weil wir sind immer noch so ein Urgestein oder so viel haben wir uns nicht weiterentwickelt. Natürlich haben wir uns weiterentwickelt, aber von der Grundgeschichte des Menschen ist das für uns schon sehr schnell. Und deswegen muss man aber auch am Ball bleiben, dass mit diese Schritte kleiner werden, diese Veränderungen. Für mich wird es manchmal auch so sein, boah, schon wieder jeden Tag ist ja was Neues, was KI angeht. Da komme ich auch nicht mit und muss ich auch nicht. Ich nehme halt die Dinge raus, wo ich sage, das hilft mir, das bringt mir was, das bringt auch den Laboren was. Ich baue halt Apps und Webseiten, das geht ratzfatz und damit helfe ich ja auch Laboren.
Über 7000 offene Stellen. Durchschnittsalter jenseits der 50. Und du sagst, selbst die Leute, die man findet, können oft nicht mehr das Handwerk von früher. Wie groß ist das Problem wirklich?
Ja, das ist wirklich ein größeres Problem. Weil das ist ja nur mal Mathematik. Wir können das ausrechnen. 7000 offene Stellen in der Dentalbranche, die auch nicht irgendwie weniger werden, die jetzt ja auch nicht Wie soll man die besetzen? Also es gibt viele Recruiting-Firmen da draußen, Labore buchen die auch, die kosten ja auch nicht wenig. Dann wird da Recruiting gemacht über Social Media mit bezahlter Werbung, Meta und so weiter und so fort. Und aber das wird eigentlich nur irgendwie immer diese Leute, die da sind, die da ja nicht sind, aber die dann in den Laboren sind, die werden eigentlich nur immer hin und her rekrutiert. Und die Mitarbeiter wissen ja auch, okay, Fachkräftemangel, da komme ich mal hin und verlange mal 6.000, 7.000 Euro. Und wenn man sieht, was der so kann, da geht noch was, sag ich mal. Das ist das, was ich immer wieder höre und sehe, weil ich ja mit vielen hundert Laboren zusammenarbeite. Und das ist kritisch. Also 7000 offene Stellen. Das nächste sind wirklich dieses Durchschnittsalter. Deswegen sprechen wir von Mathematik. 50 plus, ob angestellt, ob selbstständig, ganz egal. Ja, 50 plus, auch das ist Mathematik, die werden älter. Es kommen weniger Jungen nach, als Ältere da sind, demografischer Wandel und so weiter und so fort. Das ist schon krass. Und dann kommt noch die Generation dazu, die jüngere Generation. Es gab immer schon Generationskonflikte. Man hat immer nie die andere Generation so toll gefunden. Wir brauchen diese Generationen alle, okay? Jede ist anders und jede ist an die Zeit angepasst. Und meine Oma hat auch immer zu mir gesagt, Rainer, hier, was hier da alles immer so macht. Das ist völlig normal. Und in der heutigen Generation ist es so, die wollen halt weniger arbeiten. Sie wollen halt gutes Geld verdienen. Sie sehen halt bei Instagram die ganzen Influencer, wie schön die da immer in Dubai auf dem Boot sitzen und dies und jenes und verdienen Schweinegeld. Das ist so, die wollen halt, und ich sag nichts dagegen. Ich kann in meinem Alter ist es ja schon mal so, dass ich ein bisschen älter bin und die Generation nochmal aus einer anderen Sichtweise, aus einer älteren Sichtweise sehe. Und wenn ich dann sehe, okay, ich würde am liebsten 4-Tage-Woche und halbtags und den 5. Tag, das soll der Freitag sein, wo ich frei haben will. Und wenn ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, dann muss ich aber auch 3 Tage erstmal Achtsamkeitsübung machen und bleibe ich erstmal zu Hause. Das ist schwierig. Und natürlich ist, was auch wirklich schwierig ist, weil diese Generation mit Social Media aufgewachsen ist, nicht komplett von Anfang an, aber nachher schon sehr viel, einen großen Teil ihres Lebens. Und sie sehen, wie gut es allen Leuten geht und wie diese Influencer und wie auch immer. Weil im Internet oder Social Media stellt man sich natürlich immer schön dar. Und das, wir haben so viele Optionen und das bringt bei vielen halt auch schon in frühen Jahren so ein Burnout, weil sie denken, sie sind nicht gut genug und so weiter und so fort. Sind manchmal ein bisschen zerbrechlich und nicht so kann nicht so gefordert werden. Und von der technischen Ausbildung, ist es halt, sind die, was ich von Laboren eben auch mal wieder höre, da geht noch was und auch von der Schnelligkeit. Und sind so viele Dinge, die Labore, gerade dieses Thema, was ich gerade sagte, mit der Viertagewoche und halbtags und so weiter und so fort. Und, das sind nicht alle so, aber der Großteil. Und das ist für viele Laborchefs echt schwierig und echt ein Problem.
Du sprichst von Druck von oben, von der Seite und von außen. Investoren, MVZ, China. Was heißt das für ein einzelnes mittelständisches Labor?
Ja, das kommt auch noch dazu. Das heißt, so diese klassische Labore, das gab's, dann wurde auf das Praxislabor geschimpft und so weiter und so fort. Das war das so der erste Endgegner. Und jetzt sind das halt nicht nur Praxislabore. Praxislabore werden es, glaube ich, weniger werden, weil halt hauptsächlich Frauen an den Unis sind. Die haben 70-80% Frauen, die Zahnmedizin studieren. Die sind nicht so die Praxislabortypen. Da tun sich eher Frauen zusammen zu einer Zahnarztpraxis, machen vielleicht auch eine Kinderheilkunde, kriegen selbst Kinder, das ist nun mal biologisch so. Und dass die das so nicht machen. Also Praxislabore werden es, glaube ich, weniger werden. Aber dafür gibt es eben MVZs. Sind wirklich gewerbliche Dinge und großen Labor mit 10-Mann-Labor drin und so weiter. Muss ich nicht länger erklären, das kennt ihr da. Das ist schon die Sache. Dann kommen halt große Investoren, die halt Labore kaufen, auch vor allem größere Labore und die natürlich dann auch eine gewisse Macht haben und einen gewissen Einfluss haben und da sehr viel den Markt auch immer mehr mitbestimmen. Alles legitim, okay? Es ist alles legitim. Es ist nur für die normalen Labore, die jetzt da nicht so drin. Ich sag mal, so ein Durchschnittslabor ist halt 6, 7, 8 Leute in Deutschland. Da hat kein Investor gar kein Interesse dran. Und die haben damit dann auch zu kämpfen. Das ist so das typische Mittelstandslabor. Denn so ein Labor mit 20, 30 Leuten, mit über 2 Mio, der ist natürlich begehrlich für Investoren. Und die zahlen auch deutlich mehr Geld als für einen Zahntechniker, der so ein Labor kaufen würde. Und der Zahntechnikermeister, der so ein Labor kaufen würde von mehr als 20 Leuten und mit 2 Mio Umsatz und mehr, der kriegt ja auch nicht unbedingt das Geld von der Bank. Also was. Also das ist gerade sehr, sehr spannend, dass das eben auch noch dazu kommt. Ja, und China ist ja nicht mehr der Billiganbieter. Das sehen wir nicht nur bei Zahnersatz, das sehen wir auch im normalen Leben. Das ist eher Vietnam, das frühere China, so der berühmte China-Schrott. Das gibt's immer weniger. Also China, da ist das Volk selbst reicher geworden, weil die halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja für die ganze Welt produziert haben, die haben Geld gemacht. Und die wollen jetzt auch guten Zahnersatz und die wollen den Zahnersatz nicht irgendwo anders her. Und da wird richtig, die Chinesen können jetzt richtig auch Premium-Zahnersatz. Die kommen zwar jetzt noch nicht nach Deutschland, Europa oder sonst, sondern die versorgen sich erstmal selber. Aber das liegt ja nahe, dass die auch bald das und das hier anbieten. Und geht teilweise auch schon, dass die halt wirklich, da kannst du Aufträge schon hinschicken, das geht ratzfatz, das ist schnell da. Sicherlich ist das China so ein bisschen weiter, aber erstaunlich schnell, dass China eben nicht mehr der Auslandszahnersatz war. Das war früher so wie das Praxislabor, auch eine Art Endgegner, wenn man so will. Aber das ist halt, hat sich wirklich verändert und wird immer mehr Premium. So wie die Autos ja auch. Ja, wenn man da so ein BID kauft für 50.000, 60.000, der ist so ausgestattet hier wie ein Mercedes Audi, der 130.000 kostet als E-Auto oder so. Also da muss man schon gucken.
Eine deiner härtesten Aussagen: reine Zahntechnik wird austauschbar. Wie meinst du das?
Ja, früher ging sehr viel über die Technik. Ja, da gab's tolle Fortbildung, Morphologie, Ästhetik sowieso permanent. Da konnte man sich technisch wirklich abheben. Aber heute, ich meine, Exocut, da wird schon zu 60% konstruiert die KI. Die monolithischen Kronen, die kommen auch aus einer gewissen, die kommen einfach, sehen alle sehr ähnlich aus. Ja. Und da kann man sich technisch jetzt nicht mehr groß abheben. Und Morphologie, auch ein spannendes Thema. Und es ist ja ganz wichtig, dieses analoge Wissen zu haben, um das digital umzusetzen. Das ist wichtig, ganz klar. Aber das ist immer wieder eine Frage der Zeit, wann die KI diese Morphologie auch kann. Und mit Sicherheit besser. Die KI wird immer besser und besser. Und sie wird besser als die Menschen. Das sieht man jetzt ja schon in vielen Dingen. KI ist wie alles im Leben, ist wie so ein Messer, hat immer seine zwei Seiten. Mit dem Messer kannst du einen erstechen und töten und du kannst dein Brot schmieren oder Brot schneiden. Also das hat immer seine zwei Seiten. Aber wenn man sagt, ja, das geht noch nicht, das ist so das Zauberwort in der KI, ja, noch nicht. Deswegen werden Labore natürlich austauschbarer, weil die Kronen alle ähnlicher aussehen, weil sie von ExoCut oder von irgendeinem anderen Design, Three-Shape und was es da alles gibt, designt werden. Ja, klar kann das Design unterschiedlich sein, aber die Maschine, irgendwie ist das schon ähnlicher als früher. Und deswegen werden die austauschbarer. Definitiv. Zumal auch ein Zahnarzt natürlich auch Arbeiten irgendwo hinschicken kann. Er schickt heute einen Datensatz irgendwo hin und kriegt eine Arbeit. Zum Outsourcing-Partner, was weiß ich, oder weltweit kannst du das ja hinschicken und kriegst es wieder. Das ist halt schon mal spannender geworden. Das ist nicht mehr, es muss nicht mehr das Labor um die Ecke sein, weil das Labor um die Ecke kann auch China sein oder was weiß ich wo. Das ist der Datensatz und in der heutigen Logistikwelt kommt das auch schnell wieder zurück. Also ja, deswegen wird es austauschbarer.
Was ist überhaupt ein hybrides Dentallabor? In einem Satz erklärt.
In einem Satz, was ein hybrides Dentallabor ist. Darf ich auch zwei Sätze nennen? Ich sag's mal in einem. Du fertigst in-house und du fertigst Mass-Outsourcing. Und da meine ich jetzt nicht den Klammermodell irgendwo hin, das macht ja schon fast jedes Labor, sondern im größeren Stil. Was in, wie gesagt, in Schweden schon ist, was in den USA schon völlige Normalität ist. Und USA ist ja immer, das habe ich schon mehr als einen Satz, okay. Also Hybrid ist In-House und Outsourcing. Aber Outsourcing für mich ein strategisches Outsourcing. Nicht irgendwie ein bisschen Überschuss und mal zum Kollegen mal eine Krone, weil man gerade so viel zu tun hat oder was. Oder Klammermodell ist weg. Nein, wirklich strategisch. Das ist es.
Du benutzt das Bild vom Dirigenten. Warum ausgerechnet dieses Bild?
Ja, wir benutzen, ich finde das Bild vom Dirigenten insofern schön, weil es gibt ja, man sagt so diese drei Typen. Es gibt den Drifter, der wird wie so eine Flipperkugel hin und her geschubst. Der sagt immer, der kann schwer Nein sagen. Ja, Herr Doktor, machen wir klar, so und so. Und wird einfach hin und her geschubst. Und das andere Ding ist, der nächste ist halt der Kämpfer. Der Kämpfer in der Dentallabor-Branche ist ein Arbeitstier. Ja, 40, 50, 60 Stunden Woche, am Wochenende auch ab und zu mal. Und ein Kämpfer ist auch erfolgreich. Gar keine Frage, weil er viel arbeitet. Weil er auch diese Generation ist, wo wir das gelernt haben. Arbeite hart, dann verdienst du was. Und dann bist du erfolgreich. Diese Zeiten haben sich aber geändert. Du kannst es heute deutlich lockerer machen, easy machen und so weiter und fort. Aber der Kämpfer ist erfolgreich, aber die Gefahr ist, dass der irgendwann auf der Strecke bleibt. Gesundheitlich, dann auch burnoutmäßig, dann wirklich einfach überfordert. Okay? Und zu früh vielleicht in die Kiste springt. Und dann gibt es den Unternehmer. Und der Unternehmer, wie der Name schon sagt, der unternimmt was. Der arbeitet nicht mehr hart in der Produktion oder im Unternehmen und im operativen Geschäft, sondern er kümmert sich um sein Unternehmen. Das Unternehmen wächst und die Zahntechniker sind ja von Haus aus Handwerker. Und sie haben diesen Beruf gewählt, weil sie halt dieses Kunstwerk, Zahntechnik ist ja ein Kunstwerk, lieben. Es ist, hat einen unheimlich hohen Sinn. Ja, man macht Menschen schöner, glücklicher. Die haben ganz, ganz viele Vorteile. Es ist ein unheimlich sinnhafter Beruf. Und sie lieben Technik. Sie lieben Technik. Wenn du mit Zahntechnik über Technik redest, dann sind sie im Element. Ja, ich habe so viel Workshops und so gemacht und wir sind auf so viel in Communities und wir haben so viel dann abends zusammengesessen. Es geht immer um Zahntechnik. Immer. Und das ist halt, wie ich schon sagte, weil vieles automatisiert wird, weil vieles eben digitalisiert wird und KI und so wird ja Zahntechnik, rückt immer ein bisschen mehr in den Hintergrund, will ich nicht sagen, aber es wird eben anders, es ist nicht mehr so technisch affin, jetzt wird sich über die Geräte unterhalten, was die für Parameter haben und was die können. Ja, ist schon mal gut, geht schon in die und die Richtung. So, aber ein Unternehmer unternimmt was. Der ist nicht mehr im operativen Geschäft groß drin. Kümmert sich um neue Kunden, um gute Kunden, Mitarbeiter. Wie stellt er das auf? Strukturen, Prozesse, klare Abläufe, dass die Mitarbeiter bleiben und so weiter und so fort. So, und was ist jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, was ist jetzt der Dirigent? Der Dirigent, ich will nicht sagen, dass der über den Unternehmer noch steht, aber das ist ein fortgeschrittener Unternehmer. Wir können das mal so auf einer Ebene ruhig lassen. Ich will nicht so ein Ranking machen. Ein Dirigent, der dirigiert ja ein Orchester. Und das Orchester sind sozusagen die Mitarbeiter. Und dann hast du um auf das strategische Outsourcing wiederzukommen, dann hast du halt, ich sag mal, Spieler deines Orchesters in dem Labor. Sagen wir, ich übertreibe mal ein bisschen. 50%. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in 4-5 Jahren Normalität ist, für die, die es verstanden haben. Und 50% sind Outsourcing-Partner, und zwar professionelle Outsourcing-Partner. Nicht das Labor um die Ecke. Das kann man auch machen, aber im Grunde genommen sollte das professionell gemacht sein und möglichst in Deutschland. Und das ist sozusagen das Orchester. Und so ein Orchester muss man sich vorstellen, da stehen ja so Drucker, Maschinen, aber die sind nicht im Labor, aber die dirigiert der Chef eben auch. Und dann hast du deine Leute. Also lieber weniger Leute im Team, aber ein gutes Kernteam, okay? Das im Grunde genommen, ich kenne ja viele Labore, die das schon richtig so machen, strategisch outsourcen. Und die, es gibt Labore, wenn es extrem ist, die sind nur noch am Design und nur noch am Veredeln. Die machen mega Gewinne, die Leute bleiben, weil sie einfach in dem Laden ist kaum Lärm, okay, da wird kaum was aufgearbeitet, sind nur veredelt am Ende und vorher designt. Und das ist dann auch so ein Kernteam. Das ist so ein, ja. Und deswegen ist der Dirigent für mich ein sehr, sehr schönes Bild, weil ich finde so einen Dirigenten, der hat schon was. Ich gehe viel in klassische Konzerte und der hat halt den Taktstock in der Hand und macht sich unabhängig und frei. Auch vom Fachkräftemangel übrigens. Und diese Mitarbeiter, die jetzt Maschinen sind, also externe, also Outsourcing-Partner sind, sind ja Mitarbeiter, die kosten 0 Euro. Man hat irgendwie 20% Marge drauf im Durchschnitt, manchmal mehr, manchmal weniger. Man kriegt super Qualität, weil es immer die neuesten Geräte sind. Du hast, naja, es sind viele Vorteile. Ich will das jetzt nicht ausschweifen.
Viele Laborchefs hören das Wort Outsourcing und machen sofort dicht. Was ist da der größte Denkfehler?
Ja, ich telefoniere ja viel. Ich mache auch viel Akquise, weil ich ja ein neues Projekt habe, um dort die Hütte zu füllen. Und da sind wir schon 15 Labore und 30 ist das Ziel bis zum 1. September. Und dann höre ich, dass fast jedes Labor schon in irgendeiner Weise outsourced. Meistens ist es der Klammermodellus und manchmal noch ein paar andere da, wenn ein bisschen Überschuss ist. Aber ein richtiges Netzwerk oder richtig solide, also so ein größeres Partnernetzwerk haben die meist nicht. Und wenn sie sagen, ich wollen nicht outsourcen, ist oft das Ding, nee, deswegen bin ich ein Zahntechnikmeister geworden. Ich habe jetzt hier meine Maschinen, die habe ich gekauft und ich habe hier jetzt hier die Kontrolle über die Arbeit und dann die Termine zu lang und dann stimmt die Qualität nicht. Und das liegt meist daran, dass sie wirklich nie das ein großes Thema probiert haben oder mal ein bisschen mehr und haben irgendwie mal 3, 4, 5 oder auch mal 10 Arbeiten probiert, dann aber nur mit 1 oder 2 Leuten, jetzt mal von Klammermodell was weg, sondern ein paar Dinge. Ja, das ist nicht mein Anspruch und so weiter und fort. Deswegen machen die denn dicht. Was aber nicht sein muss, okay, das ist ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht noch zu.
Wie entscheidet ein Labor sauber, was im Haus bleibt und was in Partnerhand geht?
Jedes Labor ist anders. Hat eine andere Größe an Mitarbeitern, hat eine andere Philosophie, hat vielleicht Schwerpunkte in der Technik und hat ein anderes Mindset, eine andere Vorstellung. Und das entscheidet jeder für sich selber. Also wenn wir am 1. September starten mit diesem Projekt, ist ja auch so wird jeden anderen Weg gehen. Also wird jeder sagen, ja, das will ich im Haus behalten, das kann ich mir vorstellen, klar, Klammermodell, das hatten wir jetzt schon mehrfach, das geht auf alle Fälle raus. Und ja, das muss ich mal sehen. Weiß ich nicht, ob ich das mir traue, aber das so. Und dann ist es ja dieser Erfahrungsausschuss auch wichtig, dass man so eine Community ist von mehreren Laboren, anstatt immer nur 2, 3 Labore, mit denen man von der Meisterschule kennt und mal ein bisschen telefoniert, sondern wirklich ein echter Austausch. Und dann werden oft diese Dinge erst den Laborchefs bewusst. Okay, was will ich drin behalten? Was wird Outsourcing? Genau wie das Beispiel, was ich vorhin sagte, dieses eine Labor, was ich kenne, das es gemacht hat. Wir wollen Design und wollen veredeln. Der Rest geht raus. Und entscheidet jeder für sich selbst.
So ein Partnernetzwerk. Ist das am Ende nicht einfach STL-Datei irgendwo hinschicken und hoffen?
Das wäre in der Tat zu wenig. Definitiv. Nein, das ist nur das Ergebnis. Das Ergebnis. Da gehört sehr, sehr viel mehr dazu, als nur irgendwie einen Datensatz irgendwo hinschicken. Definitiv. Man muss wissen, wohin, wer sitzt dahinter, warum schicke ich dahin und so weiter fort. Also das ist deutlich mehr.
Was unterscheidet einen echten Partner von irgendeinem Fräszentrum oder einem anderen Labor als Partner?
Ja, es gibt ja schon einige Labore, die immer untereinander arbeiten, aber da gibt's eher mal Probleme, auch in der Qualität, wo viele sagen, Mensch, den kenne ich von der Meisterschule, aber da kommt echt Mist an, alles sehr unterschiedlich. Ich keinen Bock zu, kann ich mir nicht leisten. Oder wenn man selbst viel zu tun hat, dann ist der andere auch noch viel zu tun. Und deswegen ist ein echter Partner für mich einer, der das professionell macht, der das beruflich macht. Es gibt auch welche dabei, die haben auch noch zusätzlich ein Labor, aber die haben die Sache ganz klar getrennt, dass man sich einfach darauf verlassen kann. Auf die Qualität, auf die Termine. Und dass man immer dorthin schicken kann.
Du sagst, abgeben ist nicht nur Entlastung, es kann sogar zur Gelddruckmaschine werden. Klingt unrealistisch. Wie meinst du das?
Ja, es ist natürlich, bin manchmal ein bisschen provokant oder polarisierend, möchte ich sagen, aber ich habe jetzt, weil ich ja viele Labore kenne und ich mit vielen spreche, und da habe ich einige kennengelernt, dass die sagen, es ist eine Gelddruckmaschine. Ich schick's raus, ich bekomm's wieder. Qualität ist gut, Termin stimmt und ich habe durch nichts tun 20, 30 oder auch mehr Prozent verdient. Da ist vielleicht mal klein so ein bisschen sitzt, eine kleine Kultur, Politur, das war's. Das ist, dieses Wort stammt nicht von mir, sondern von Laboren. Das ist eine Gelddruckmaschine. Ich sage, wie lange hast du dafür gebraucht? Weil wir mit unserem Projekt noch gar nicht angefangen haben. Ja, das hat schon gedauert. Eine ein Jahr, der andere zwei Jahre. Das muss auch durch das Tal der Tränen dann durch, wenn man es alleine macht. Und alleine machen, sowas rauszukriegen, das geht. Das kann ja jedes Labor alleine das rauskriegen. Ja, wo gibt es die Ausrüstungspartner, so und so. Aber die meisten hören zu früh auf. Sie haben dann auch nicht richtig getestet. Kommen die auch nicht so dazu. Und wen soll ich jetzt nehmen? Und so weiter und so fort. Das Risiko gehe ich jetzt gerade nicht ein. Das ist die wichtige Arbeit für den Kunden und so weiter und fort. Also, aber die, das da hingekommen sind, diesen Weg schon gegangen sind, diese Gelddruckmaschinen.
Wie verwandelt das hybride Modell feste Kosten in flexible Kosten? Und warum ist das so entscheidend?
Ja, wenn wir als Labor, ist ja der Flaschenhals, ist ja, sind die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der Maschinen und die Räumlichkeiten. Das ist unser Flaschenhals, also als Laborinhaber. Und wenn da mal zwei Leute krank werden, hängt das Ding gleich schief. Okay? Wenn sehr, sehr viel zu tun ist, haben alle Stress und dann werden auch wieder mehr krank, weil mehr Stress ist. Wenn zwei Leute krank werden, ist auch wieder Stress für die anderen größer und Stress macht krank. Punkt. Und dann kommt das Ding halt immer ins Wackeln und die Fixkosten sind eben auch hoch. Wenn man mal zu wenig zu tun hat, bleiben die Fixkosten der Maschinen, die haben ja auch nicht nur einmal Anschaffung, sondern auch Folgekosten. Auch eine Maschine kostet Geld. Der Mann oder die Frau, die an der Maschine steht, kostet Geld. Und die Mitarbeiter. Alles große Fixkosten. Und bei dem Outsourcing, wenn ich das vor allen Dingen strategisch mache, habe ich nur flexible Kosten. Ja, also habe ich aber schon gesagt, mit den 0 Euro kostet der Mitarbeiter und du schickst es raus, hast dann gewinnt, fertig.
Was sagt eigentlich der Zahnarzt, wenn er merkt, dass nicht alles bei dir im Haus gefertigt wird?
Ja, das ist wirklich, ich habe das nie geglaubt, dass das wirklich nicht wenig Labore so gesagt haben. Das ist schon besser geworden, aber die haben wirklich mal gesagt, auch so als der Maschinenkauf losging und diese Digitalisierung losgeht, nee, meinem Zahnarzt ist es schon wichtig, dass ich selbst die Maschine habe. Dem Zahnarzt ist es völlig egal. Dem ist das völlig egal, was für eine Maschine du hast, ob du eigene Maschine hast. Der will einfach nur, dass das Produkt oder dass du sein Problem gelöst hast. Punkt. Und daher gesehen ist das, das ist Bullshit. Selbst wenn du einem Zahnarzt das kommunizierst, dann ist immer die Frage, kommuniziere ich das mit dem Zahnarzt oder nicht, dass ich auch raushause, bleibt jedem selbst überlassen. Letztendlich will der nur sein Problem gelöst haben. Aber wenn man das nicht kommuniziert und der das mal dann sagt, fragt, ich sag mal so und so, natürlich mache ich das. Warum? Ja, weil ich da die geilsten Maschinen und die neuesten Maschinen habe. Immer alles auf dem neuesten Stand. Ich habe da Leute, die machen das den ganzen Tag da. Und deswegen, mir geht's doch darum, dass ich hier die besten Arbeiten gebe, oder? Wieso, oder? Ben, dem Zahnarzt ist völlig egal.
Du sagst, abgeben allein reicht nicht. Warum gehören klare Strukturen und Prozesse dazu?
Ja, solange du kleine Sachen, also wie Klammermodell groß und mal ein bisschen Überschuss abgibst, verändert sich nicht viel. Aber wenn du das im größeren Stil machst, also zum Dirigenten wirst, ich sag's mal wieder, das krasse Beispiel, 50-50. Okay, jedes Labor wird entscheiden, wie viel Prozent das ist. Ich sag's mal so als, das ist schon viel, okay? Dann ändert sich ja auch was im Team. Dann ändern sich ja Abläufe. Dann ändern sich Strukturen. Und man kann nicht einfach so weitermachen. Das wird sich schon ändern. Und manchmal siehst du auch, okay, das und das brauche ich gar nicht mehr oder ich kann jetzt mehr und mehr Kunden, kannst ja damit so viel Kunden reinholen, wie du willst. Ist ja auch cool. Auch das kann sich verändern, weil wenn man jetzt so normal ist, so ein bisschen outsourced und da würde jetzt mal so rein theoretisch 6 Zahnärzte bei dir vor der Tür stehen, die so 7.000 bis 9.000 Euro im Monat Umsatz machen und die sagen, hey, wir wollen bei dir arbeiten, weil irgendwie ein Labor dazu gemacht hat. Ich sag's mal so, es wird jetzt nicht passiert, das kann dauern. Aber nur mal so als Beispiel. Die könnte kaum ein Labor aufnehmen. Vielleicht ein, aber nicht sechs. Und das kannst du dann tun. Und deswegen sind ja die Prozesse schon anders. Also viele Labore sagen, ich will das machen, weil dann kann ich einfach Akquise machen, rausgehen und so viele Kunden holen, wie ich will, weil ich unabhängiger werde, weil die Zahnärzte ja auch outsourcen, die schicken auch woanders hin und die schicken auch hier und dahin. Das heißt, die Zahnärzte machen nicht mehr so viel pro Kopf Umsatz wie noch vor 20 Jahren oder so. Also daher gesehen wird sich einiges ändern, auch im Team und in Abläufen. Das ist logisch.
Wie nimmt man ein Team mit, das seit Jahren gewohnt ist, alles selbst zu machen?
Puh, ja, wie nimmt man ein Team mit? Die Frage ist, ob ich es mitnehmen muss, weil die, was ich in den Laboren kennengelernt habe, ist, und ich habe mit 400 Mitarbeitern Interviews geführt, okay, in den Laboren. Und ich habe halt eher festgestellt, dass sie überlastet sind, dass es zu viel ist, dass sie nicht hinterherkommen, die Digitalisierung ist schon wieder was Neues, sie müssen es auch lernen und so weiter und so fort, dann kriegen sie keine klaren Strukturen. Ich glaube, das ist ziemlich einfach zu anfangen, weil sie erstmal entlastet werden. Und du guckst sie vielleicht mal, das eine oder andere, aber wieso ist es jetzt weniger, haben wir jetzt weniger zu tun, aber das ist nicht, das muss man natürlich klar kommunizieren und deswegen, was ich gerade vorher sagte, man muss die Strukturen haben und sagen, okay, wo soll meine Reise hingehen, wenn ich dieses strategische Outsourcing mache, will ich einfach mit weniger Leuten mehr Umsatz machen und gewinnen oder mit den gleichen Leuten mehr Umsatz und gewinnen und verteile das einfach, dann ist das nicht so schwer, die Mitarbeiter mitzubringen, mitzunehmen.
Du redest ständig davon, dass ein Laborchef erpressbar ist. Wie meinst du das? Und wie soll ein Chef da jemals rauskommen?
Ja, das höre ich immer wieder, weil die Mitarbeiter wissen seit Jahren, dass es Fachkräftemangel gibt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Die kommen dann an mit exorbitanten Gehältern, aber selbst auch von den eigenen Mitarbeitern, die man auch schon gerade lange hat, die gut sind, die schon ein paar Jahre da sind, kommen auch an und sagen, Chef, ich möchte mal, und dann sind diese Gehaltserhöhungen nicht irgendwie 150 Euro, sondern eben auch mal 600, 700, 800 Euro. Und weil die wissen, mein Chef ist erpressbar. Wenn der mich nicht hat, dann hat er ein Problem. Und wenn dann noch einer geht, dann hängt das Ding wirklich schief. Okay? Und deswegen ist es ja so wichtig, sich davon unabhängig zu machen. Und deswegen ist man auch nicht mehr erpressbar.
Du sprichst von einer Art Reservebank im Team. Was meinst du damit? Und warum verliert die Gehaltsforderung mit dem Messer auf der Brust dann ihren Schrecken?
Ich bin absoluter Fußballfan. Und ich lerne viel vom Fußball, wie das ist ja auch ein Business. Aber es ist halt ein Team, eine Mannschaft. Es gibt einen Trainer, das ist für mich der Laborchef. Und dann gibt es die Reservebank. Und kein Fußballer sitzt gerne auf der Reservebank. Die wollen spielen. Die wollen Fußball spielen. Kriegen sie auch mehr Prämie, werden bekannter. Und ja, und sie wollen spielen. Und diese Reservebank, ich kenne wirklich Labore, die haben immer irgendwie 2 Mitarbeiter mehr, um diesen so einen gewissen Konkurrenzdruck zu haben, um nicht erpressbar zu sein. Aber das kostet natürlich auch, wenn die Fixkosten gehen hoch. Und wenn man strategisch outsourced, macht man sich frei davon. Das weiß irgendwann das Team, dass das so funktioniert und dass da Arbeit ausgeschickt werden kann, der Chef ja auch nicht mehr erpressbar ist. Und das heißt, da kommen die Gehaltserhöhungen-Fragen auch nicht mehr so. Die sind froh, wenn sie da bleiben können. Es ist hier toll zu arbeiten, weil die machen ja kaum noch Überstunden oder gar keine. Ich fühle mich hier wohl und die geben sich mehr Mühe. Sie sind auf einmal auch bereit, dies und dies zu lernen und auf meine Fortbildung zu gehen. Also da passiert schon was. Und das ist für mich die Reservebank. Dieser Effekt der Reservebank, denn beim Fußball ist das halt schon ein Konkurrenzdenken unter den Mitarbeitern, also den Spielern.
Und wie sollen die Mitarbeiter eigentlich jemals ihre Überstunden abbauen, wenn jeden Tag Vollgas ist? Über Ostern und in den Sommerferien gibt es doch in jedem Labor Streit, wer überhaupt in Urlaub darf.
Ja, das ist der nächste coole Effekt, den ich auch von Laboren gehört habe, die ja schon machen, dass die, hat ja neulich der eine gesagt, du kannst nach Hause gehen. Du kannst jetzt mal deine Überstunden, 30 Überstunden, die kannst du jetzt mal abbummeln. Super, der hat sich gefreut, der hat nie gedacht, dass es dann beginnt, weil dann kannst du es machen. Und in Zukunft werden sie keine Überstunden mehr machen. Warum auch? Du hast ja deine Partner draußen mit Mitarbeitern, die 0 Euro kosten und 20% Gewinn und tolle Arbeit bekommst. Also brauchst du das ja nicht. Und dann auch die Urlaubsplanung. Ja, die Urlaubsplanung. Was ist das immer für ein ein Thema, wo ich immer sage, mein Gott, was ist denn daran so schwer? Aber ich kann es verstehen, diese Urlaubsplanung, gerade so Ostern und Sommer, das sind so diese Hauptdinger. Und dann will der in der Woche und ich habe doch die Familie und ja, du hast doch keine Familie, du kannst auch flexibel und so weiter und so fort. Ja, aber ich will jetzt nach Island und da ist der Flug billiger und so weiter und so fort. Ein Drama, einmal jedes Mal ein Drama und es ist die Stimmung gibt im Team. Jetzt hast du, ihr könnt alle zur gleichen Zeit fahren. Also mein hypothetisch, was ja nie einer tut, aber ja, natürlich, sucht euch das aus, traut euch ein und kriegt den Urlaub, fertig. Und wir müssen doch diese Mitarbeiter heute halten, das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Gut. Und da gesehen, aber es hat eigentlich nur Vorteile. Wirklich mal wieder.
Der größte Widerstand sitzt nicht im Labor, sondern im Kopf, sagst du. Was meinst du damit?
Wie vieles sitzt erstmal alles hier im Kopf. Ja, Mindset ist mein Hauptthema in der Beratung und Coaching von Laboren. Weil ich kann in den besten Akquise-Funnels geben, wie man Zahnärzte gewinnt. Klares System haben wir, können die bekommen. Wie man ein Team führt, wie man Prozesse, Strukturen macht, wie man mit Mitarbeitern spricht. Aber es sitzt immer erstmal im Kopf. Und wenn das hier oben nicht kompatibel ist mit dem, was man da macht, dann funktioniert das nicht. Und das ist genauso wie mit Outsourcing. Nee, das ist nicht so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und soll das funktionieren? Und ich habe doch meinen Meisterbrief da dran. Das will ich doch machen. Und dann schicke ich das zur Industrie. Ich mache dort die Industrie nicht stark. Gerade das mit der Industrie stark machen. Die Industrie kann sowieso die brauchen wir morgen auf den Knopf drücken und können alle Zahnärzte bedienen. Aber wenn wir die Industrie beschäftigen, dann kommen die gar nicht auf die Idee. Okay? Und das ist nämlich genau der Punkt. Weil die haben richtig gut zu tun. Und Outsourcing ist ja nicht mehr zu vergleichen mit vor 3, 4, 5 Jahren. Da hat sich richtig was entwickelt, weil die sich darauf spezialisiert haben. Und weil die richtig gut geworden sind. Und deswegen lass sie doch lieber die Industrie bedienen. Und füttern mit Arbeit, dann kommst du nicht auf komische Ideen. Was, dann verdienst du da und da. Wenn du aber nichts und dich abschottest und nur immer alleine machen willst, wenn das alle Labore täten, dann machen es ja nie alle Labore, aber wenn das alle Labore täten und die Industrie nichts zu tun hätte, viel Konjunktiv jetzt, dann sagen die, weißt du was, jetzt baggern wir die Zahnarztzahlen. So. Also da gesehen ist es viel Mindset im Kopf und ja, was soll meine Mitarbeiter, kriegen meine Mitarbeiter Angst, wenn ich dann irgendwie das mal irgendwie zu viel outsource. Nein, man muss natürlich das alles auch richtig gut kommunizieren und wie ein Dirigent und wie ein Unternehmer gut strukturieren. Workflows bauen. Du kriegst ja sowieso ein Labor viel besser verkauft, wenn du mal verkaufen willst oder kurz davor bist. Kannst du die Braut nochmal richtig schmücken mit so einem strategischen Outsourcing? Sorry, und du kriegst ja viel mehr Geld für ein Workflow-basiertes Labor und ein kennzahlengesteuertes Labor. Logisch.
Wie lässt ein Chef los, ohne die Kontrolle zu verlieren?
Ja, das Loslassen. Das ist wirklich ein Mindset-Thema, okay? Ohne mich läuft hier gar nichts. Das sind Programme, die aus der Kindheit kommen, wo wir immer auch glauben, wir müssen alles selbst machen und perfektionistisch sein. Und ohne mich läuft gar nichts. Heißt ja im Grunde genommen, ich habe kein Vertrauen zu meinen Mitarbeitern. Und das spüren die auch. Und das ist einfach nur ein Glaubenssatz. Das ist einfach nur Mindset-Bullshit. Ja? Weil die können nicht loslassen, die denken, ich muss das hier machen. Verlieren vielleicht auch ihre Identifikation. Es ist vielleicht ihre Identifikation. Ich bin hier halt, ja, nicht der Beste, weil sie wollen der Beste sein wollen, sondern ich bin hierfür verantwortlich, ich muss das hier machen und ich muss. Also, das höre ich ja auch oft. Nee, wenn ich outsource, habe ich die Kontrolle nicht mehr. Natürlich. Du hast sogar mehr Kontrolle. Und, oder mindestens die gleiche. Und, ja, das muss ich einspielen. Das ist ganz klar. Selbst wenn du einen neuen Mitarbeiter kriegst, muss ich das auch einspielen. Okay? Also, das ist Bullshit. Der verliert keine Kontrolle. Nein. Ein Dirigent verliert auch keine Kontrolle. Okay? Der dirigiert. Der weiß, was er da dirigiert. Der weiß ganz genau, wer in seinem Team die Flöte spielt, die erste Geige, den Kontrabass und so weiter. Das weißt du, wenn du das so aufgebaut hast. Klar, muss das Team so aufgebaut werden. Die Strukturen, Prozesse, die Workflows. Und klar, logisch. Klar. Dafür bin ich auch da. Da unterstütze ich auch. Logisch.
Wenn das Handwerk austauschbar wird, was ist dann der eigentliche Burggraben eines Labors?
Okay, Burggraben, da meinst du mit das, was sozusagen dein Schutzwall. Ne? Wir haben schon festgestellt, wir sind austauschbar. Und wenn das Handwerk eben immer austauschbarer wird, gibt es nur eine Sache. Neben der Qualität, die wird ja vorausgesetzt und die ist ja nicht mehr so krass unterschiedlich wie vor 20 Jahren. Durch die Digitalisierung, durch Outsourcing, durch KI, ja, wird das alles etwas gleicher. Und trotzdem gibt's immer noch Unterschiede und da machen die Kleinigkeiten auch den Unterschied. in der Technik. Aber das Wichtigste, der wichtigste Unterschied ist der Laborchef selber. Die Labore denken immer, der Zahnarzt schickt zu denen wegen ihrer Technik, wegen ihrer geilen Arbeit. Ist aber nicht so. Sicherlich auch. Aber es ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, sie schicken wegen dem Laborchef oder der Laborchefin. Wegen der persönlichen Beziehung. Wegen Vertrauen. Wegen Zuverlässigkeit. Weil man den mag. Wir kaufen doch auch, wenn wir, sagen wir mal, Mercedes kaufen wollen, sind zwei Autohäuser. Das Ding ist nochmal auch total gleich. Ja, der Wagen. Gleiche Ausstattung. Und wir gehen in ein Autohaus, der kostet, sagen wir mal, 60.000 Euro. Und im anderen kostet er 62.000. Schon behandelt alles, so sind 2.000 Euro mehr. Aber da, wo der Verkäufer bei dem 62.000 Ding total sympathisch ist und weil es so voll eine Wellenlänge und das andere ist echt so ein Arschloch, dann kaufst du den für 62. Ist so. So sind wir Menschen. Und deswegen ist die Persönlichkeit und diese Kundenbeziehung aufrechterhalten und pflegen viel wichtiger als die Krone zu modellieren. Oder so. Punkt. Deswegen, der Programm ist da, ist nur jetzt eben, das hat sich etwas verschoben. Von der Technik hin zum Partner werden. Also Partner sind ja nicht nur Zahnarztlieferant, sondern echter Partner von den Zahnarzt.
Im Programm steckt ein Preiskalkulator. Warum ist der für die Hybridentscheidung so wichtig?
Also ja, ich habe mit KI echt einen super Preiskalkulator gebaut, wo innerhalb von 50 Minuten schon ein Kostenstundensatz ausrechnen ist. Und zwar nicht mit Excel, weil ich hasse selbst auch Excel. Ich bin Apple-Jünger, da gibt es keine Excel. Ja, dann wollen wir mit einer App machen. Und das habe ich gebaut. Ja, das braucht ein Labor sowieso, machen die wenigsten, okay? Anderes Thema. Aber das geht easy, einfach. Aber du musst jetzt natürlich auch echt kalkulieren. So musst du sowieso, okay? Für dein eigenes Labor, du musst deinen Kostenstundensatz wissen und so weiter und so fort. Aber jetzt sourst du aus und hast da deine Preise und ich habe oft mit Laboren gesprochen und die haben gesagt, ja, ich mache schon Outsourcing, also aber das ist mir die Rechnung, ich habe 50.000 Euro im Jahr bezahlt. So ein Labor, was so 800.000 Euro Umsatz. 50.000 Euro für bezahlt, ich mache das nicht mehr. Ich sage, und wie viel hast du daran verdient? Keine Ahnung. Also, der Preiskalkulator ist nur ein kleines Teil mit dabei. Also dieses ganze Ding ist nicht nur, was ich schon sagte, wir schicken nicht nur irgendwie Daten weg und gucken mal, sondern ist natürlich ein extremer Erfahrungsaustausch dabei auch, sondern da wird halt noch werden halt richtig unternehmerische Werkzeuge sozusagen bringe ich an die Labore. Und das ist eben, damit es auch kennzahlengesteuert ist, man richtig kalkuliert. Man weiß, was habe ich überhaupt davon, was habe ich überhaupt im Labor, was ist absolut grün, also wie so ein Ampelsystem, was muss hier drin bleiben, weil es einfach eine super, super Marge hat, weil es uns Spaß macht, weil das ist das, was die Mitarbeiter und ich wollen. Dann gibt es so gelb, okay, machen wir so, Marge geht so. Und das sind so Dinge und dann gibt es rot, wie zum Beispiel Klammermodellguss und ein paar andere Sachen mehr. Das muss raus, okay, weil wir damit Minus machen. Und das sind halt, ist nur ein Ding von mehreren, die einfach kennzahlbasiert sind. Das ist einfach wichtig.
Viele Labore führen aus dem Bauch heraus. Was ändert sich, wenn ein Chef anfängt, mit echten Zahlen zu steuern?
Ja, ich habe ja eben schon von Kennzahlen und Zahlen gesprochen. Was sich für den Laborchef ändert? Freiheit. Er kann ruhig schlafen. Er weiß, was er da tut. Und er weiß, warum er Gewinn macht und wie viel Gewinn macht. Und er weiß es im Voraus. Fertig.
Du hast daraus ein Programm gemacht. Den Dirigentenkreis. Für wen ist das gedacht und für wen ausdrücklich nicht?
Ja, das soll nicht jetzt von oben herab irgendwie klingen, dass ich den Luxus hätte, mir alles auszusuchen, aber ich habe das, weil ich halt ja mit vielen Laboren zusammengearbeitet habe, viele kennen mich natürlich auch. Und ich möchte immer eine homogene Gruppe haben, also wo auch ein gleiches Mindset ist, wo wir nicht Opfer drin haben. Ja, aber das geht ja nicht. Also wenn der schon von Anfang an immer dagegen ist, ich meine, das Programm kostet ja auch, dieses Projekt, da sagen die, nö, einige sagen, nö, das ist mir zu teuer, andere sagen, klar, bin ich dabei. Das ist schon mal eine Mindset-Geschichte, okay? Wenn man will, irgendwie, also irgendwie, und ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Also wenn ich eigentlich vorstellen kann ich verstehen. Aber wenn das irgendwie schwer wird, dann kann so ein, ich sag mal, fauler Apfel, ja, den ganzen Korb letztendlich stören. Ja, das nervt. Das habe ich auch in meinem Coachings, bei meinen Trainings, Beratungs und Coachings zur Akquise, da habe ich 400, 500 Labore in den letzten 15 Jahren begleitet. Da waren eigentlich nur drei dabei, die wirklich, und von denen haben wir uns dann während der Mitarbeit auch getrennt. Das ist wie ein schlechter Mitarbeiter im Labor. Und da habe ich vorher einfach nicht richtig aufgepasst. Also ich passe immer drauf, wird das homogen, passt ja überhaupt. Von diesen 6.000, 7.000, 8.000 Laboren, die wir haben in Deutschland, passen höchstens 15% zu mir und ich passe auch nur zu 15% bei denen. Also daher gesehen ist das schon wichtig, dass da ein gutes Mindset ist. Die müssen einfach wollen, müssen offen sein. Und das ist es, mehr nicht.
Warum machst du das in einer Gruppe und nicht jeden einzeln?
Naja, diese Gruppendynamik ist ja viel, viel enormer, als wenn so ein Einzelner irgendwie Outsourcing-Partner sucht und ein bisschen ausprobiert. Eine Gruppe und gerade auch so von 20, 30 Laboren hat natürlich schon mal einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Energie. Da werden wir von so viel, jeder lernt von so viel von anderen und das wird auch eine richtig spannende Geschichte. Und dieser Community-Gedanke, dieses Netzwerken untereinander, und zwar nicht nur technische Netzwerke, sondern auch unternehmerisches Netzwerk, wie man ein Unternehmer, ein besserer Unternehmer wird, und das hört ja nie auf, ist natürlich diese Gruppendynamik viel, viel besser, als wenn ich das mit Einzelnen machen würde. Logisch.
Warum sollte ein Laborchef ausgerechnet auf dich hören?
Weil ich es kann. Punkt. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, klingt es vielleicht, aber ich kann es wirklich. Ich weiß es ja von meinen Kunden und ich habe auch immer Visionen. Ich meine, ich habe damals die NEM-Doppelkrone salonfähig gemacht. Das ist funktioniert mit Tech 1, waren 1.000 Laboren. Ich habe 30.000 Patienten haben wir in Labore gebracht durch Patento. Ich habe die Coaches gemacht. Ich kenne diese Branche einfach. Das ist für mich so, ich kenne die Laborchefs ja besser als sie sich selber. Ich weiß genau deren Bedürfnisse, ich weiß genau, wo die Schwachstellen liegen und ich weiß, sie kennen die Lösung. Punkt. Und dafür habe ich einfach sehr, sehr viel Erfahrungen. So, und letztendlich ist Wissen völlig wertlos das nicht, sondern Wissen ist nur dann wertvoll, wenn es angewandt wird. Und angewandt wird es nur, wenn man Erfahrungen gebracht hat. Und man kann sich viele Coaches, Berater nehmen, aber die haben ja von der Branche gar keine Ahnung. Und diese Branche ist so diffizil mit Zahnarzt, Labor, Krankenkasse, BIB, BIL. Ach Gott, da hängt so viel dran, die ist so speziell, wo viele Berater auch mich mal angesprochen haben, Anna, wie hältst du das aus in dieser Branche? Ich habe die Branche gar nicht verstanden, ich verstehe das gar nicht so. Ich mache lieber wieder Sparkassen und Banken oder was weiß ich, Unternehmen, normale. Das ist schon sehr speziell. Ja, und da kenne ich mich einfach aus. Punkt.
Was passiert mit einem Labor, das in den nächsten Jahren einfach so weitermacht wie bisher?
Nun weiß ich ja nicht, wie dieses Labor macht, gerade um zu sagen, was ist bisher? Bisher ist ja ein spezieller Status. Also wenn ein Labor jetzt, sage ich mal, 10 Leute hat, macht, also sagen wir mal, 10 Leute insgesamt, 8 in der Produktion und 4 nochmal so, 12 Leute. Und dann macht er ungefähr 1,1 Mio, 1,2, je nachdem, was für Maschinen noch hat. Das sind ja auch irgendwie Mitarbeiter. Und wenn der jetzt irgendwie nur so ein bisschen outsourced, wird er in 4 Jahren Probleme kriegen oder wird immer wieder dieses Problem haben, wenn 2 Mitarbeiter krank sind, kippt Schiff. Also kommt ins Schwanken. Wird immer Mitarbeiter Probleme haben, weil viele sich beschweren, dass wieder die krank sind und ich muss es wieder auffangen. Und es hat wieder zu viel zu tun. Also dieser Grad zwischen normal viel zu tun, alle sind da, ist ja der Zahntechnik total gering. Das ist ja höchstens 20%. Das meiste ist entweder zu viel oder zu wenig. Und wenn zu wenig ist, sind die Fixkosten hoch. Zahnärzte werden pro Kopf weniger schicken, weil die sich mit anderen Dingen passieren. Und wenn man dann auch keine Akquise kann und diesen jene, dann hat er entweder ein Problem, definitiv, mit seiner Marge. Und wird dann wahrscheinlich, wie viele Labore auch in den letzten Jahren, sich gesund schrumpfen irgendwie. Wenn man das gesund nennt, ist es okay. Aber solange man so immer vom gleichen mehr macht, die meisten machen immer vom selben mehr. Maschine, mehr Maschinen. Mitarbeiter sehen, mehr Mitarbeiter. Technik, mehr Technik. Man muss auch mal was anderes machen. Nicht nur immer mehr vom Gleis. Und weil die Zeit sich ja so krass ändert. Ja, heute verändert sich in 48 so Stunden mehr als von der Steinzeit bis zum Jahr 2001. Und wenn wir uns dann nicht verändern und so bleiben, wie wir jetzt sind, dann wird's problematisch. Deswegen mag ich den Satz auch nicht, wenn ich Geburtstag habe. Und da sagt einer, Rainer, bleib so, wie du bist. Sag um Gottes Willen, ich will mich weiterentwickeln.
Wenn ein Laborinhaber jetzt zuhört und spürt, da ist was dran, was ist der erste Schritt? Und was für eine Frage sollte sich der Laborinhaber selber stellen?
Also, wenn ein Laborchef oder Chefin bis hierhin jetzt zugehört hat, zugeschaut hat und sagt, okay, da sind ein paar Punkte dabei, die kenne ich, die nerven mich, die würde ich gerne ändern. Und meine Kunden, die mich kennen, das ist ja dann eine andere Geschichte, die wissen ja, wer ich bin, aber wer mich jetzt noch nicht kennt, und bei dem aber so ein Gefühl ausgeht, okay, was der da sagt, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, den könnte ich was tun, ich rufe ihn einfach mal an. Einfach mal melden, auf meine Webseite gehen, Dentallabor der Zukunft mit Bindestrich oder Rainer Erich googeln, dann anrufen und dann machen wir ein Gespräch. Und dann werden wir sehen, ob ich dem helfen kann, ob der helfen kann, tue ich ja, habe ich ja auch gesagt, helfen können, aber der muss auch bereit sein, sich helfen zu lassen. Und helfen heißt ja nicht, also unterstützen, bei der Seite sein, beraten, dann sehen einfach, ich bin Unterstützer. Ich sehe halt Dinge in den Laboren, auch in unterschiedlichen Laboren. Ich sehe halt immer, wo der rote Faden ist bei dem Labor. Und wenn ich sonst nichts kann, aber das sehe ich.